Gottes Familie. Wir feiern zusammen, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir teilen gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten miteinander. Und wer ist bereit für die beste Neuigkeit? Ja, seid ihr bereit für eine Predigt? Lasst uns kurz nochmal zusammen beten, uns ausrichten und dann uns in das Wort Gottes stürzen. Jesus, danke für dein Wort. Es ist uralt, aber es ist so kraftvoll wie vom ersten Tag an. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich bitte dich, dass es heute nicht in unseren Ohren kitzelt, sondern dass es unsere Herzen durchdringt. Dass du zu uns redest, uns aufbaust, uns ermutigst, uns aber auch ermahnst und vielleicht auch operierst, da wo es sein muss. Danke für deine Nähe und deine Gegenwart. Amen. Amen. Wir sind in der Serie Leben vom Meister lernen. Und ich habe eine steile These am Anfang, und zwar folgende. Jeder von uns liebt Veränderung. Ist es richtig? Hör ich einen Amen? Jeder liebt Veränderung. Wir brauchen Veränderung und wir lieben Veränderung. Oftmals hassen wir den Weg zur Veränderung. Oder die Art und Weise, wie andere Menschen versuchen, uns zu verändern. Aber grundsätzlich lieben wir Veränderung in sich. Oder? Wer freut sich über eine Beförderung? Ist eine Veränderung. Wer freut sich über Nachwuchs in der Familie? Über ein neues Haushaltsgerät, was das Leben irgendwie leichter machen soll? Wir haben uns die Woche so einen Trockner bestellt. Bin gespannt, was das wird. Aber ich bin froh, dass man nicht mehr über diese ganzen Wäscherständer dann stolpert zu Hause. Oder wenn du Sport machst, freust du dich über Kraftzuwachs? Das sind Veränderungen, oder? Aber der Weg dorthin sind oftmals Überstunden auf der Arbeit, eine anstrengende Schwangerschaft, eine finanzielle Investition, Anstrengung beim Training. Der Weg zur Veränderung ist mühsam, aber Veränderung in sich, solange es eine positive Veränderung ist, lieben wir. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Konstanteste in unserem Leben ist die Veränderung. Das ist die eine Sache, die immer bleiben wird, dass sich ständig alles verändert. Die Welt verändert sich so rasend schnell. Und ich will alle Älteren unter uns, du kannst dir selber aussuchen, ob du dich dazu zählst oder nicht, hey, ich will euch trösten. Mir geht es genauso. Ich war die Woche im theologischen Seminar Erzhausen und dann stand ich da mit den coolen Jungs zusammen und die haben Hosen an. Die sind so weit mittlerweile. Und ich habe solche Hosen noch an. Und dann stehen wir so zusammen und alle haben so diese beiden Schlafsäcke an den Beinen. Und ich habe so gedacht, ey, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir eingebildet hatte, ein bisschen was von Mode zu verstehen, aber der Zug ist längst abgefahren. Und dann klopft mir einer so auf die Schulter und sagt, du bist halt ein Millennial. Mit anderen Worten, du bist eine ältere Generation. Wir waren alle gleich alt, übrigens, aber steht auf einem anderen Blatt. Ey, um uns verändert sich alles. Wir verändern uns ständig. Und da gibt es verschiedenste Kräfte in unserem Leben, die auf uns einprasseln, die uns prägen, die uns formen, die uns auch deformieren, die uns aufbauen, die uns kaputt machen, die uns verändern. Das heißt, die Frage ist nicht, ob du dich veränderst, sondern die Frage ist, wohin du verändert wirst. Und mein Ziel für heute ist folgendes, dass wir ein bisschen verstehen, wie göttliche Veränderung in uns funktioniert. Das ist das Ziel für heute, okay? Das ist ein ehrenwertes Ziel. Und ich weiß, die Welt ist komplex. Und ich werde heute stark vereinfachen, okay? Einfach schon mal als Vorwarnung. Das ist immer die Gefahr, dass man Dinge übersieht. Aber wenn man Dinge stark vereinfacht, dann kann es manchmal helfen, auch den Kerngedanken sich zu erschließen. Und Zugang zu einem Thema zu bekommen, das einem eigentlich zu komplex wäre. Und ich wünsche mir, dass wir dadurch, dass wir verstehen, wie Gott uns verändert, wirklich verstehen, was ist unsere Rolle darin und darin lernen, aktiv mitzuwirken. Und Genau, ich hab dafür extra auch was. Also wir haben eine Bibelstelle, Römer 12, Vers 2, könnt ihr gerne schon anwerfen. Ich habe gesagt, ich vereinfache stark, deswegen habe ich heute Hoffnung für alle ausgewählt als Übersetzung. Ist der allererste, genau hier. Und ich habe extra was für euch. Die Heimwerker mussten schmunzeln. Ich habe was gebastelt, okay? Habe ich selber gebaut. Extra für heute. Um was, einfach das vielleicht, wenn ihr alles vergesst, vielleicht dieses seltsame Werk in euren Gedanken hängen bleibt. Und wir lesen zusammen Römer 12, Vers 2. Da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Zwei Beobachtungen zu diesem Bibelvers. Die erste ist, es heißt, lasst euch verändern. Nicht verändere dich, sondern lasst euch verändern. Veränderung ist etwas Passives, wir werden verändert. Du kannst Veränderung nicht machen. Du bist nicht self-made. Aber du kannst dich jemandem aussetzen, der dich verändert. So wie der Ton sich nicht selbst formen kann, aber sich in die Hände des Töpfers begeben kann, der ihn formt. Und zweite Beobachtung, wie viele Optionen sieht diese Bibelstelle an Veränderung, was dich verändert? Zwei. Wir haben die Maßstäbe der Welt, schwarz-weiß heute, dunkel, und wir haben Gott, der uns verändert. Und das hier, dieser wunderschöne Zug, das bist du. Okay, das ist dein Leben. Und du bist hier auf dieser Bahn und wirst verändert. Durch Gott oder durch die Maßstäbe der Welt? Durch Gott oder die Maßstäbe dieser Welt. Aber dieses Leben ist nie balanciert. Das heißt, ob du es willst oder nicht, aber du wirst immer verändert. Ergibt es Sinn? Ist sehr simpel, oder? Und ich glaube, dieses Geheimnis liegt darin, dass die Bibel sagt, lasst euch von Gott verändern. Ich glaube, dass gute Veränderung in unserem Leben in der Begegnung mit Jesus alleine geschieht. Die Bibel sagt, dass wir in das Bild von Jesus verwandelt werden, indem wir ihn anschauen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wir haben die Aufgabe, uns dieser verändernden Begegnung immer und immer wieder auszusetzen. Und ich möchte dazu heute, weil mir dieser Gedanke so wichtig ist, euch einer meiner Lieblingsbibelverse aus den letzten 10 Jahren mitgeben. Und wir wollen den gemeinsam auspacken. Und dieser Vers war mir so wichtig, der ist er, dass ich diesen Vers auf Leinwand gedruckt habe, so groß, und der hing in meinem Büro bei der Polizei an der Wand. Das war ein Statement, oder? Und da heißt es, ganz kurz Kontext, es geht um göttliche Veränderung des Paulus. Wie Paulus sich verändert hat durch das Wirken Gottes. Und der Kontext ist der, Paulus schreibt über sich, schreibt, wie schlimm er war, wie schlimm er früher war, was alles passiert ist und dass es eigentlich gar nicht verdient hätte, Apostel zu sein. Und dann vergleicht er sich so ein bisschen mit den anderen Aposteln. Das ist Kontext. Und da sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Damit meint er die anderen Apostel. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Habt ihr ihn kognitiv verstanden? Das ist wichtig, weil wenn ihr jetzt lost seid, dann seid ihr abgehängt, wie unser Zug hier. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Lasst uns das mal gemeinsam auspacken. Er fängt an, das erste noch. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade. Und ich glaube, dass es so unfassbar essentiell ist, Ohne Jesus, ohne seine Gnade bin ich geliefert. Meine Beziehungen sind geliefert, meine Ehe ist geliefert, mein Dienst ist geliefert, meine persönliche Entwicklung ist geliefert. Ohne Jesus, ohne seine Gnade sind wir geliefert. Kann ich einen Amen dazu hören? Ey, wenn wir das verstanden haben, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Weil wir kapieren, dass die Luft, die wir atmen, die Gnade Gottes ist. Michael, bist du da heute? Keine Ahnung. Heute nicht, du bist beim Training. Wenn du Weitsprung machst, deine Beine sind Gnade Gottes. Tobi, dein Gehirn, um gute Entscheidungen zu treffen und Zusammenhänge zu verstehen, ist Gnade Gottes. Die Stimme, mit denen du anderen von Jesus erzählst, Francesco, ist Gnade Gottes. Dirk, die Hände, mit denen du arbeitest, ist Gnade Gottes. Die Kreativität, die Gott dir gegeben hat, es ist Gnade Gottes. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen und ich habe einfach erzählt, wie ich Jesus lieb habe. Und die Person hat dann irgendwann gemeint, es ist schon echt arrogant, dass ihr sagt, Jesus ist der einzige Weg so. Das ist schon sehr arrogant. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und ich kam so zum Schluss, es ist nicht arrogant. Arrogant ist zu sagen, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Rettung, ich bin gut genug und ich schaffe es allein. Aber Demut ist zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Was kann ich schon machen? Durch meine Anstrengung, durch meine Verdienste bekomme ich nichts auf die Reihe. Ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche Jesus in meinem Leben. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wir brauchen die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes sind wir nichts. Und wenn wir hier aufhören an dieser Stelle, könnten wir zu dem Schluss kommen, es ist ja eh alles die Gnade Gottes. Wir können uns entspannen. Gott verändert uns. Lasst uns zurücklehnen. Hey, wenn das die Botschaft wäre, ich würde es lieben, weil wisst ihr, wie viel Arbeit es ist, eine Predigt vorzubereiten? Wenn es einfach die Gnade Gottes wäre, oh wow, ich kann chillen bis Sonntagmorgens um 9:45. Weil es ist ja die Gnade Gottes, die am Werk ist. Und wir verstehen, so einfach ist es nicht. Wir haben eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Du hast eine aktive Rolle in deinem Leben. Du bist keine Marionette in der Hand Gottes. Du hast einen freien Willen. Du triffst freie Entscheidungen. Jetzt pass gut auf. Du legst fest, was mit der Gnade Gottes in deinem Leben geschieht. Das ist ein wichtiger Satz. Du legst fest, was mit der Gnade Gottes in deinem Leben geschieht. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern, warum ist die Gnade Gottes, die er Paulus erwiesen hat, nicht vergeblich gewesen? Lest es ist die Bibel, es ist nicht meine Predigt. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Oh, jetzt wird es anstrengend. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und wenn wir ein bisschen die Briefe lesen, dann wissen wir, der flext nicht nur rum, sondern er hat recht. So, der hat echt richtig viel geleistet. Und ich glaube, der Punkt ist der, die Gnade Gottes ist ein Geschenk in deinem Leben. Du hast sie nicht verdient. Wenn du sie verdient hättest, wäre es keine Gnade. Und es ist deine Aufgabe, dieses Geschenk anzunehmen, dieses Geschenk auszupacken und mit diesem Geschenk zu arbeiten. Und ich glaube, dass jemand hier ist, der das hören muss. Es ist Zeit, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Dir mögen schlimme Dinge widerfahren sein. Du hast vielleicht schlechtere Startbedingungen gehabt als andere. Da sind vielleicht Beziehungen, die toxisch waren, worunter du gelitten hast, Menschen, die dich verletzt haben. Vielleicht dein Chef, der dich auf dem Kicker hat oder Kollegen, die es auf dich abgesehen haben. Aber du bist kein Opfer deiner Umstände, sondern die Gnade ist in Gottes, ist in deinem Leben aktiv. Und in meiner Bibel steht, dass sie jeden Morgen neu ist. Denn auch wenn gestern nicht lief, auch wenn gestern zum Vergessen war, heute ist die Gnade Gottes neu. Und du kannst dieses frische Geschenk der Gnade annehmen, auspacken und damit arbeiten. Und du kannst die Gnade Gottes nicht aufbrauchen. Das ist so gut. Egal wie viel du verbockt hast, es ist immer noch Gnade für dich da. Jeden Tag neu. Und deswegen lass sie nicht vergeblich sein in deinem Leben. Hör auf, auch aus einer Opferhaltung rauszukommen. Du hast Gnade Gottes in deinem Leben. Weil, wenn Paulus sagt, die Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, bedeutet es im Umkehrschluss, die Gnade Gottes in deinem Leben kann vergeblich sein. Ergibt Sinn, oder? Die Gnade Gottes in unserem Leben kann vergeblich sein, wenn wir sie nicht nutzen, wenn wir sie nicht anwenden, wenn wir die PS nicht auf die Straße bringen. Stell dir vor, du hast einen sehr wohlhabenden Vater. Und der Vater meint es gut zu dir, mit dir, und er schenkt dir einen Ferrari. Einfach so. Ist es gut? Ist eine gute Nachricht? Ich habe gesagt, ich bringe eine gute Nachricht heute. Und dieser Ferrari steht in deiner Garage und jeden Tag gehst du runter, machst dieses Fahrzeug auf, setzt dich rein, machst beide Hände ans Lenkrad und machst mit deinem Mund so brumm, brumm, brumm und dann steigst du aus und gehst wieder hoch. Wäre absolut lächerlich, oder? Wäre richtig lächerlich. Ich würde es schon fast als krank bezeichnen. Auf jeden Fall wäre es seltsam. Aber wisst ihr, die Sache ist die, viele Christen leben so ihr Christsein. Die Bibel sagt, du bist eine Neuschöpfung. Die Bibel sagt, du bist ein Sohn, eine Tochter des Höchsten. Die Bibel sagt, dass die Kraft dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir lebt. Dass du alles durch den vermagst, der dich stark macht. Die PS der Gnade Gottes gehören auf die Straße. Dieser Schlüssel muss ins Zündschloss und der Ferrari gehört auf die Straße. Genauso wie die Gnade Gottes in deinem Leben zur Anwendung kommen muss. Und das liebe ich an diesem Vers, weil es uns ein göttliches Prinzip zusammenfasst. Es ist die Gnade Gottes und es ist deine persönliche Anwendung, die zusammenkommt. Und ich liebe das, weil dadurch wird, wenn alles nur unsere Anwendung wäre, dann wäre dieses Leben ein aussichtsloser Kampf aus Arbeit und Schweiß und es wäre einfach nur furchtbar und wir wären alleine und wir wären geliefert und wenn alles nur Gnade wäre, dann wären wir irgendwie ein ohnmächtiges Opfer unseres Schöpfers. Aber diese beiden Komponenten, Gnade und unsere Anwendung, kommen zusammen. Und es wird zu einem liebevollen Zusammenspiel. Ich würde fast schon sagen, und da bin ich fast poetisch heute, ein himmlischer Tanz aus der unendlichen Gnade Gottes in deinem Leben und deinen kleinen, erbärmlichen, aktiven Glaubensschritten. Gottes Part ist Gnade und dein Part ist Anwendung. PS auf die Straße zu bekommen. Aber wir haben doch alle so viel zu tun, gell? Jetzt redet er über Anwendung, über Werke, über Taten, über Dinge tun. Ja. Ich will ganz flapsig sein. Mein Chef hat damals zu mir gesagt, und das ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Er hat zu mir gesagt, Janis, es gibt einen Unterschied, beschäftigt zu sein und das Richtige zu tun. Hat er nicht so Unrecht gehabt, ne? Wir haben alle viel zu tun. Die Frage ist, ob wir das Richtige tun. Und es ist keine Raketenwissenschaft, aber ein guter Gedanke hat noch nie die Welt verändert. Vielleicht, wenn er ausgesprochen wurde und wenn die PS auf die Straße kommen, dann. Aber der Gedanke an sich, nee. Lass uns in die Bibel gehen. Jetzt wird es richtig ungemütlich. Du kannst dich anschnallen in deinem Ferrari. Jakobus 1, Vers 22. Diese Matti, diese, genau, wo diese ganzen Bibelverse untereinander stehen. Yes. Genau das. Super. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes Gottes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine, so ist er an und für sich tot. Jesus schreibt in der Offenbarung 7 Briefe an Gemeinden, die 7 Sendschreiben. Und kann ich dir verraten, wie jeder dieser einzelnen Briefe beginnt? Ich kenne dein Herz. Ich kenne deine guten Gedanken. Ich weiß, wie du es gemeint hast. Jeder Brief beginnt mit, ich kenne deine. Noch ein Kracher zum Schluss, es gibt noch viel mehr Beispiele, aber ich will es nicht übertreiben heute. 2. Timotheus 3, Vers 16, da geht es eigentlich um die Bibel. Dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu, das ist der Grund für die Bibel, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel dreht sich um Anwendung. Veränderung in unserem Leben geschieht durch Anwendung. Du veränderst dich durch Anwendung. Soziale Missstände, Gerechtigkeit, die aufgerichtet wird, Nöte von Menschen, denen wird begegnet in Anwendung. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum wir uns Sonntag für Sonntag die Seele aus dem Leib predigen, ihr Lieben. Ich will euch nicht unterhalten, da könnt ihr Netflix anschauen, das ist viel spannender. Aber das Ziel der Predigt ist Veränderung. Veränderung in unserem Denken und Veränderung in unserem Tun. Wie viel Prozent der Bergpredigt dreht sich um Anwendung? Ich glaube, wir haben es verstanden, oder? Lies mal die Bergpredigt durch und stell dir diese Frage. Du wirst, glaube ich, bei so 95% rauskommen. Es geht um Anwendung. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir wollen Wahrheiten, die sich niemals verändern, anwenden in einer Welt, die sich ständig verändert. Und mach nochmal 1. Korinther 15, 10 bitte, Matti. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir bewiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Er hat die Gnade Gottes genommen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und jetzt pass auf, was kommt. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und das finde ich echt ein krasser Gedanke, weil Paulus sagt, selbst die harte Arbeit, die ich geleistet habe, und wow, der Mann hat harte Arbeit geleistet. Wie oft hat er Schiffbruch erlebt, wurde gesteinigt, hat unter Tränen das Wort Gottes verkündet, hat Gemeinden gegründet am Fließband. Für diese harte Arbeit gibt er sich selbst nicht die Ehre, sondern er sagt, dies alles, diese harte Arbeit war nicht ich, sondern es war die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und das finde ich so schön, wenn Marv schön Gitarre spielt, dann ist es Gnade Gottes. Seine Finger, seine Koordination, sein Gehör, das er hat. Und dann übt er, das ist seine Anwendung. Aber die Tatsache, dass er überhaupt üben kann und dass er besser wird, ist wiederum Gnade Gottes. Dein hartes Training, dein Studium, dein Backen am Kuchenbacken, so die Dinge, die du leistest, sind wiederum Gnade Gottes. Und damit wird die Gnade Gottes das Fundament, auf dem wir stehen. Und das Dach, das uns schützt. Und in diesem Zwischenraum ist unsere Anwendung. In diesem Zwischenraum, wir sind umhüllt von Gottes Gnade. Ohne seine Gnade geht nichts. Und wir kommen nochmal zurück zu deinem Leben. Da sind wir unterwegs. Wir sind bei Gott, wir werden verändert. Wir passen uns den Maßstäben dieser Welt an, wir werden verändert. Wir sind im Gottesdienst, wir werden verändert. Wir setzen deine eigenen Beispiele ein, ich muss glaube ich keine bringen. Wir werden verändert. Und unsere Aufgabe ist es, wir müssen uns dieser veränderten Begegnung mit Jesus aussetzen. Immer wieder. Und das geschieht durch Anwendung. Guck mal, das hier ist deine Anwendung, okay? Und dieses Leben ist nie im Gleichgewicht. Und wenn du sagst, ey, ich bin zwar müde, aber ich will jetzt eine Zeit des Gebets haben, dann ist das Gebet eigentlich der Mechanismus, der dich hier hochzieht. Verstehst du? Es ist, wow. Das kann auch passieren, aber du fällst in die gewaltige Hand Gottes. Halleluja. Du kannst nie tiefer fallen als in seine Hand. Das war jetzt Gnade Gottes. Das steht nicht im Konzept, habt ihr gemerkt. Vielleicht funktioniert es doch, wenn ich chill bis um 10 Uhr morgens. Hey, und ihr Lieben, genau deswegen sind geistliche Übungen, diese Schnur sind geistliche Übungen, sind so unfassbar wichtig. Weil es geht nicht um Bibellesen in sich. Wie viele Menschen lesen die Bibel und sie sind keine Nachfolger von Jesus? Gibt es viele. Das ist nicht Sinn und Zweck ist, dass uns das Wort Gottes zieht in die verändernde Begegnung mit Jesus. Das ist auch, Martin, mach mal die Übersicht, diese grüne Folie. Jede einzelne dieser, das sind geistliche Übungen, ich würde schon fast sagen göttliche Gewohnheiten. Weil das sind Gewohnheiten, die Jesus gelebt hat. Gebet, Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu haben, fotografiere das gerne ab, das ist wichtig. Den Sabbat, da kommen wir bald dazu, einen Sabbat zu leben, zu geben, großzügig zu sein, zu investieren, zu dienen, auch mal Zeit in Stille und Einsamkeit zu verbringen, fasten, Zeugnis zu geben. Diese ganzen Übungen in sich, isoliert, bringen dir nichts. Also ein bisschen was, wenn du fastest, nimmst du ab. Herzlichen Glückwunsch. Aber das Ziel und Zweck vom Fasten ist eigentlich, dass wir in die verändernde Gnade von Gott gezogen werden. Das Ziel eines Sabbats ist nicht einfach nur, dass wir ein bisschen chillen, weil das gerade eh gut ist, sondern das Ziel von einem Sabbat ist, dass wir in die verändernde Gnade Gottes gezogen werden. Das Ziel von Gebet ist, ja, ihr könnt weiter predigen, dass wir in die verändernde Gnade Gottes gezogen werden. Und ich glaube, dass diese göttlichen Gewohnheiten uns aufbauen und uns zum Leben führen. Und es ist kein Geheimnis, diese Sachen sind anstrengend. Nicht nur anstrengend, aber die Sachen sind schon auch anstrengend, oder? Nee, für euch nicht, ich weiß. Für mich ist es anstrengend. Und aber weißt du, die Sache ist, die schlechten Gewohnheiten sind meistens nicht anstrengend. Aber die Frage ist, was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Schlechte Gewohnheiten machen uns über einen längeren Zeitraum kaputt. Manchmal ist es offensichtlich, so wenn du plötzlich Crystal Meth abhängig bist, dann dauert es nicht lange und jeder merkt, wie kaputt du bist. Wie deine Psyche kaputt geht, wie dein Körper kaputt geht. Aber die meisten Gewohnheiten sind schleichend schlecht. So ein bisschen Betrug. Ein paar Falschangaben in der Steuererklärung, merkt doch keiner. Wird zu einer Gewohnheit in deinem Leben. Das Feierabendbier jeden Abend, das vielleicht irgendwann ausartet, zu 2, 3, 4, wird zu einer schlechten Gewohnheit in deinem Leben, die dich früher oder später kaputt macht. Lügen. Ein bisschen Horoskope lesen, am Anfang aus Spaß. Dir Pornos reinzuziehen. Den ganzen Tag durch Social Media zu scrollen. Scrollen. Ich predige auf Deutsch. Ey, diese Dinge machen uns über einen längeren Zeitraum kaputt. Und es ist übrigens auch nicht verwunderlich, weil Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist die Vision des Teufels für dein Leben. Er will stehlen, er will rauben, er will töten und er will verderben. Das wünscht er sich von ganzem Herzen. Er will, dass du isoliert bist, dass deine Ehe kaputt geht und dass du früher oder später kaputt gehst. Aber nicht offensichtlich schnell, weil sonst wird es ja jeder merken, sondern über einen längeren, kontinuierlichen Zeitraum. Und was ist die Vision von Jesus für dein Leben? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus wünscht sich Leben in ganzer Fülle für dich. Das heißt, ich habe gesagt, ich vereinfache heute stark. Göttliche Gewohnheiten bauen dich auf. Schlechte Gewohnheiten zerstören dich. Deswegen ist es wichtig, dass wir göttliche Gewohnheiten, geistliche Übungen in unser Leben implementieren. Und diese einmal anwenden, dann hat sich alles für immer verändert. Was passiert, wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst? Du hast Muskelkater vielleicht, das war's. Was passiert, wenn du viermal die Woche über 1-2 Jahre ins Fitnessstudio gehst? Wow. Du veränderst dich. Die Gewichte verändern sich, die du bewegst. Ey, mit geistlichen Gewohnheiten ist es genauso. Einmal zu beten und zu meinen, ich habe jetzt so eine Brust, das wird nicht geschehen. Aber die guten Dinge immer und immer wieder zu tun über einen langen Zeitraum, das wird Auswirkungen in deinem Leben haben. In kurzer Zeit ist es kaum wahrnehmbar, aber über eine längere Zeit verändert sich dein Denken. Dein Wertegerüst wird verändert. Du beginnst, Jesus-Kultur zu leben. Deine Wünsche ordnen sich den Wünschen Gottes unter. Halleluja. Die Gnade Gottes arbeitet an dir und du wirst Jesus ähnlicher. Die göttlichen Gewohnheiten ziehen uns zu Jesus, dass wir seiner veränderten Gnade ausgesetzt sind. Und ich würde vielleicht noch was für uns, jetzt machst du es aber mal aus, Mensch. Ein Spaß. Also du machst es wirklich aus, aber ich habe es nicht so ernst gemeint, wie es rüberkam. Diese göttlichen Gewohnheiten, für alle, die schon lang mit Jesus unterwegs sind, wer hat manchmal das Gefühl, dass er geistlich auf der Stelle tritt? Kennt das irgendjemand? Ja, wir sind ehrlich miteinander. Manchmal fühlt sich einfach nach Stagnation an. Und ich möchte dich ermutigen, mal was Neues auszuprobieren. Manchmal sind es kleine Dinge, die große Veränderungen sind. Weißt du, wenn du, und ich vergleiche es nochmal mit Sport, wenn du beim Sport die ganze Zeit nur die gleiche Übung machst, Bizeps Curls oder so. Ja, Bizeps Curls, die ganze Zeit, nur diese eine Übung. Dann hast du einen dicken Bizeps, aber das war's. Du bist überhaupt nicht athletisch. Du bist nicht gesund. Und ich glaube, dass ein ausgewogener geistlicher Trainingsplan viele gute Übungen braucht. Und deswegen will ich dich herausfordern, wenn du merkst, ich bin stehen geblieben, aber ich lese Bibel und ich bete und ich bin auch in Gemeinde oder in Gemeinschaft. Diese drei, würde ich sagen, sind geistliche Grundübungen. Daran kommst du nicht vorbei. Aber wenn du nur betest und nie Bibel liest, dann wirst du lehrmäßig irgendwann komplett abdriften und komisch sein. Wenn du nur Bibel liest und nur betest, aber keine Gemeinschaft hast, keine Menschen hast, die dich schärfen können, die in dein Leben reden können, dann wirst du irgendwann abdriften und komisch sein. Eisen schärft Eisen, so schärft ein Mann den nächsten, sagt König Salomo schon gesagt. Und es gilt auch für Frauen. Wenn du nur Bibel liest, aber nie betest, ist da keine wirkliche Beziehung, kein Leben da. Ich würde sagen, diese oberen drei Dinge sind geistliche Grundübungen und die sollten in deinem geistlichen Trainingsplan auf jeden Fall vorkommen. Auch wenn du nicht gerne liest. Trotzdem. Es gibt auch Hörbibeln, funktioniert auch. Aber wenn du merkst, du hast irgendwie so ein Plateau erreicht, versuch doch mal, dieses Konzept des Sabbats vielleicht zu verstehen und den Sabbat einfach mal auszuprobieren. Nicht nur 1-2 Mal hintereinander, sondern über eine längere Zeit, dir einen Tag zu nehmen, wo du sagst, Gott, dieser Tag ist für Ruhe und für Anbetung da. Versuch doch mal, nicht einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen und dir überall zu gucken, wo gibt es denn die besten Predigten, sondern versuch doch mal zu dienen und dich einzubringen. Mitzuarbeiten. Und ich rede gar nicht immer nur von Gemeinde. So. Es geht nicht um diese 2 Stunden am Sonntagmorgen. Du kannst auch deiner Nachbarschaft dienen. Du kannst auch deiner Frau dienen. Solltest du übrigens auch. Versuch doch mal, solche Dinge zu implementieren. Oder vielleicht was Krasses. Du machst alles davon, aber vielleicht ist es mal an der Zeit, einen kleinen Missionseinsatz zu machen und zu lernen, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Vielleicht hilft da ein eigener Kontext, weil es dir schwerfällt, in Durlach anzufangen, wo du jeden zweiten kennst. Vielleicht ist es mal an der Zeit, eine Runde in die Stille zu gehen und in Einsamkeit die Zeit mit dem Vater zu verbringen. Hat Jesus übrigens regelmäßig gemacht. Wie oft ist der auf Berge gegangen? Und du gehst nicht wegen 5 Minuten auf den Berg. Lass uns vielleicht einfach jetzt an diese Stelle einen kurzen Moment nehmen, wo du einfach persönlich mit Gott ins Gespräch kommst. Du sagst, Gott, was ist vielleicht die Sache in meinem Leben, die ich lassen sollte, die mich vielleicht eher kaputt macht? Und was ist vielleicht eine Sache, die ich neu implementieren darf, um mich deiner veränderten Gnade auszusetzen? Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du redest. Ich bitte dich, dass du uns Dinge zeigst. Ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg hier immer und immer wieder gehen, da passiert etwas in deinem Leben. Und zwar fängt dieses Modell an, Stück für Stück zu kippen. Und weißt du, wo früher vielleicht, wo du gesagt hast, ey, 10 Minuten beten, was soll ich denn da alles sagen? Kennt es irgendjemand? Es wird besser. Und wenn es nicht besser wird, kannst du in 9 Zungen beten, kannst du 1 Stunde am Stück machen. Aber die Dinge, die für uns anstrengend waren, werden anfangen, uns mit Freude zu erfüllen. Und die Zeiten mit Jesus werden zu Zeiten werden, ohne die du nicht mehr kannst. Weil sich dein Denken verändert, weil du umgestaltet wirst in sein Bild. Und dieses Leben kann ein anderes Gleichgewicht bekommen. Und selbst wenn vielleicht alles aus den Fugen gerät und dieses Leben ist eine Achterbahn, wisst ihr, was das Ziel meines Lebens ist? Das Ziel meines Lebens. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir selbst, wenn die Stürme dieses Lebens einen hart treffen, wünsche ich mir eine liebevolle Verbundenheit mit Jesus. Ich wünsche mir eine innige Freundschaft, weil daraus alles andere fließt. Alles, was du für Gott tust, fließt aus dieser Beziehung. Aber es ist unsere Aufgabe, uns durch Anwendung der veränderten Gnade Gottes immer und immer wieder auszusetzen. Amen. Das war jetzt fast so ein Danke, Marc.